Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 10. April 2024. Es ist der Mittwoch. Camilote und Markus Somm. Ja, wir haben schon gestern darüber geredet, über den relativ erstaunlichen Entscheid vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Ich habe heute noch ein Memo darüber geschrieben. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über die Rechtsgrundlage überhaupt von dem Entscheid. Ja, Camille, was gibt es da zu sagen?
Ja, heute reden wir ein bisschen über die Rechtsgrundlage. Und zwar geht es um Artikel 8 und 6 von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die sind eben gebrochen worden, indem man die Seniorinnen zu wenig von den Auswirkungen des Klimawandels geschützt hat. Und das Gericht hält fest, dass die Schweiz eben vor allem, dass sie das Klimaziel des Pariser Abkommens noch nicht erreicht haben, das ist ein Grund für die Verurteilungen.
Genau, und wenn wir jetzt mal einfach den Artikel 8 anschauen, in der Menschenrechtskonvention, und das kommt auf den Artikel drauf an, können wir schnell auch abhaken, der Artikel 6, da geht es um das Recht auf ein faires Verfahren. Das war nicht so wichtig, weil der Artikel 8 ist eigentlich die Voraussetzung dann im Prinzip auch für die Entscheidung vom Artikel 6. Aber was steht eigentlich im Artikel 8?
Ja, Artikel 8, Recht auf Achtung vom Privat- und Familienleben. Das klingt schon mal wichtig. Konkret, jede Person hat das Anrecht auf die Achtung von ihrem Privat- und Familienleben, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. Und eine Behörde darf in der Ausübung von dem Recht nur eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen ist und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale und öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl von Land, zum Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz von Recht und Freiheit von anderen. Und dieser Artikel sei jetzt verletzt worden.
Genau, Gami hat es schön übersetzt auf Schweizerdeutsch. Mhm. Hat man leicht gemerkt, aber es ist gleich. Nein, aber was jetzt da ganz klar ist, oder? Wenn man jetzt den Artikel mal liest, also von Klimaschutz steht da gar nichts, da kommt gar nicht vor. Hitzewelle, wo die alten Frauen gesagt haben, das sei ein Problem für sie und deswegen müssen wir die Schweiz verurteilen, wie sie da eben das Menschenrecht auf Verschonung von Hitzewellen haben sie nicht eingehalten, steht auch nicht drin. Was aber der zweite Punkt ist, der auch ganz wichtig ist, es ist eigentlich ein klarer Artikel und das war immer so gewesen, früher noch, bei den Menschenrechten. Es sind eigentlich alles Rechte, die der Mensch zugesichert bekommt, wo es darum geht, dass der Staat nichts gegen einen macht. Und das ist auch, macht auch Sinn, das kann man nämlich auch relativ leicht überprüfen. Also wenn ich bei den Camiloten vorbeigehe mit der Polizei und einfach ihre Wohnung ausräume, dann ist das sehr, sehr klar. Das Problem ist, und da haben jetzt ein paar Juristen auf das reagiert, was ich geschrieben habe, aber das ist mir vollkommen bewusst gewesen, es hat sich im Laufe der Jahrzehnte ein bisschen eine neue Interpretation von diesen Menschenrechten durchgesetzt. Und zwar, dass eben der Staat nicht einfach nicht darf Grundrecht verletzen. Das ist eigentlich der Grund, man darf nicht foltern zum Beispiel oder grausame Strafen sollte man nicht machen und so weiter. Nein, der Staat, der muss im Prinzip die Grundrechte garantieren. Das heisst jetzt zum Beispiel hier bei diesem Artikel, wäre das dann nachher im Prinzip Garantie auf ein schönes Privatleben und ein gutes Familienleben. Und ihr seht schon mal, erstens ist das sehr, sehr problematisch. Das ist schwierig. Was heisst das eigentlich? Was muss da der Staat alles garantieren? Kann er das überhaupt garantieren? Man kann auch so weit gehen und sagen, ja, also mein Familienleben ist unglücklich. Ich finde, der Bundesrat sollte mal schauen, dass mein Familienleben glücklich wird. Weil letztlich mit der Konsequenz, die das hätte, das ist so absurd, dass eigentlich schon die Interpretation sehr, sehr fragwürdig ist. Aber der Punkt ist vor allem, und das ist das, was mich auch stört, und deshalb habe ich das natürlich so geschrieben, und ich stehe nicht allein. Das ist eine Kritik, die vor allem in Amerika längst bekannt ist. Es geht natürlich darum, wer tut eigentlich entscheiden, wer macht eigentlich Gesetz? Und wer darf nachher entscheiden, wie ein Gesetz sich weiterentwickeln soll? Und es ist eigentlich unglaublich, dass einfach die Juristen, die Forschung und die Richter in den 70er Jahren angefangen haben, die Menschenrechte anders interpretieren. Wir haben nie darüber abgestimmt. Mhm. Wir haben nie einen demokratischen Entscheid gefunden. Es ist vollkommen klar, was 1950, wo der Artikel geschrieben worden ist, gemeint war. Und wenn man das ändern will, dann soll man über den normalen Gesetzgebungsprozess gehen. Und der ist demokratisch legitimiert. Es kann nicht sein, dass irgendein Richter oder ein Professor einfach sagt, ich interpretiere jetzt das neu, der Staat muss alle die Grundrechte garantieren.
Was man vergisst in dieser Diskussion ist vor allem, gerade wenn man die direkte Demokratie hat, und man muss jetzt sagen, jetzt ist die Schweiz verurteilt worden, man hat immer, und das kann auch Politikwissenschaft sehr gut aufzeigen, die direkte Demokratie ist eine der besten Schutzmöglichkeiten von Rechten, von Minderheiten, von Menschenrechten, weil immer die Gesellschaft sich doch im Endeffekt für den Schutz ausspricht. Oder? Das ist eine Kontrollfunktion, die man hat, wenn der Staat möchte die Menschenrechte einschränken, dass man das als demokratische Gesellschaft, als Stimmbürger eingreift und sagt, nein, das wollen wir nicht. Und da passiert jetzt etwas ganz anderes, dass man sagt, hey, wir haben direkt demokratische Entscheidungen, wie wollen wir mit dem Klimaschutz umgehen. Ein Gericht aber sagt, das spielt gar keine Rolle, ob das demokratisch legitimiert ist. Wir entscheiden, dass ihr das Menschenrecht verletzt habt. Und gleichzeitig mit dem Gedanken, wir haben ja keine Verfassungsgerichtbarkeit in der Schweiz, was auf Bundesebene anbelangt, wie wir genau sagen, es muss die direkte Demokratie für das geben. Und damit wird eben die Gewaltentrennung aufgehoben, dass man sagt, plötzlich entscheidet das Gericht in Straßburg, ob das so richtig ist oder nicht.
Genau, also in der Schweiz ist es in dem Sinne eben noch alles ein bisschen extremer, weil wir eben als Volk uns die ganze Zeit äußern zu der Gesetzgebung und so weiter. Aber es ist für alle Länder, die demokratisch verfasst sind, eine Zumutung, was da abläuft. Weil machen wir keinen Fehler. Also es ist völlig klar, das ist jetzt ein Präzedenzfall. Den hat man extra so gemacht. Die Richter haben ganz eine klare Absicht gehabt. Und es ist logisch, dass in den nächsten Jahrzehnten Dutzende von solchen Klagen werden kommen auf Straßburg von anderen europäischen Ländern aus. Und dort ist genau das Gleiche. Dort werden eigentlich auch die ganzen Gesetzgebungsprozesse, die in diesen Ländern gelten, zum Beispiel in Deutschland oder in Frankreich, wo man auch ein Parlament hat, wo man eine Regierung hat, die Vorschläge macht, wo nachher im Parlament muss eine Mehrheit finden für ein neues Gesetz, das wird alles ausgehebelt, weil die einfach die 17 Leute, die 17 sind 17 Richter, außer der Engländer hat anders gestimmt, also sagen wir 16 Richter, haben jetzt einfach gefunden, sie wissen es besser als das Parlament in Frankreich, als das Parlament in Deutschland oder eben als Volk und Stände in der Schweiz. Es ist ein absolut skandalöser Rechtsbruch, der hier abläuft. Und da können die Juristen lange sagen, ja, man hätte Menschenrechte jetzt angefangen, anders zu interpretieren. Selbst wenn das würde akzeptiert werden, aber da, schon das akzeptiere ich nicht. Aber selbst wenn man das akzeptiert und den Artikel anschaut, dort steht einfach nichts davon drin, dass der Staat müsse mich vor Hitzewellen verschonen. Das ist absurd, wenn man das aus dem herauslässt.
Ich habe zwei Gedanken dazu gehabt. Ich habe letztens nämlich einen Artikel gelesen, dass jemand Luft aus der Schweiz verpackt und die nach China verkauft. Das ist ein extremes Erfolgsmodell. Also, so schlimm kann es ja gar nicht sein, wenn Chinesen unsere Bergluft zuerst mal kaufen. Und das andere ist, oder, es ist ein total politisches Urteil. Man müsste im Endeffekt dann darüber reden, sind wir einverstanden mit dieser neuen Ausrichtung, wie Menschenrechte interpretiert werden? Müssen wir das nicht demokratisch darüber abstimmen, dass wir sagen, wir sind Teil von einem Gremium, wo das Gericht auch dabei ist, das so einen Entscheid fällen kann? Weil bis jetzt fehlt eigentlich ein demokratischer Entscheid, um zu sagen, ja, wir wollen, dass unter Menschenrecht halt auch Hitzewellen darunter verstanden werden. Oder, das muss man auch denken, auf was läuft es später auf den Klimaflüchtling? Das ist ja die Konsequenz davon, dass man irgendwann mal sagt, man hat ein Menschenrecht vom Klimaschutz geschützt werden. Das heisst, es muss einen Flüchtlingsstatus geben für Leute, die vom Klimawandel betroffen sind, also Schweizer Seniorinnen. Denen muss man jetzt Asyl gewähren. Ich weiss nicht wo, aber denen müssen wir Asyl gewähren. Auf das läuft es raus. Und irgendwann muss man sagen, da muss ein Entscheid an den Urnen hin, weil es ist eine Interpretation, die man so nicht zugestimmt hat bis jetzt.
Genau, aber ich würde es immer betonen, weil die Leute immer das Gefühl haben, ja, die Schweiz ist da ein Sonderfall. Nein! Da wird Demokratie in sämtlichen westlichen Staaten ausgehebelt. Und das läuft schon lang. Das läuft schon lang. Und ich meine, man muss ein bisschen ganz grundsätzlich werden. Oder? Es geht wirklich um die Frage. Gesetze sind unglaublich einschneidend für uns alle. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass die demokratisch beschlossen werden, damit alle mehr oder weniger entweder über das Parlament oder sogar eben wie bei uns über das Volk und Stände können entscheiden, sind wir einverstanden mit diesen Gesetzen und dann gibt es einen Mehrheitsentscheid und dann akzeptiert man das. Gesetze Und das ist ganz wichtig, müssen berechenbar bleiben. Die Leute müssen wissen, was heisst es eigentlich im Gesetz. Mhm. An was muss ich mich halten? Es kann nicht sein, dass wir Gesetze haben, wo nachher die Richter noch weiter ausinterpretieren auf eine Art, die ich nicht wissen kann. Ich bin absolut überzeugt, kein einziger Mensch auf dieser Welt hat die Europäische Menschenrechtskonvention gelesen und hat gesehen, ah, das sind meine Menschenrechte, und ist auf die Idee gekommen, ah, das ist denn schön, da werde ich ja von der Hitze noch geschont. Das steht nie drin. Mhm. Und es ist ganz wichtig, dass Gesetz wirklich das bedeutet, was steht. Weil es kann nicht sein, das finde ich auch irgendwie eine Forschung, es kann nicht sein, dass irgendwelche Professoren nachher das auf eine Art interpretieren, wo ich nicht mehr weiss, was es heisst. Ich muss wissen, was verboten ist. Ich muss wissen, was eine Vorschrift ist. Das ist mal eine ganz grundsätzliche Frage. Und das Zweite ist, und deshalb habe ich gesagt, das ist eine lange Entwicklung, es geht eigentlich zurück bis ins 19. Jahrhundert. Und es kommt zu einem ganz grossen, starken Teil kommt es eigentlich aus Amerika, wo man schon, eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, via Supreme Court Gesetzgebung auf den Kopf zu stellen. Und das hat ein bisschen zu tun mit der amerikanischen Verfassung. Die ist angeblich schwer zu verändern. Das heisst nicht, man kann sie verändern, man braucht eben klare Mehrheiten. Und aus dem Grund haben die Richter in Amerika schon relativ früh angefangen, das zu interpretieren. Und alle diese Streitigkeiten, die wir in Amerika immer wieder beobachten, und Abtreibung ist eines der besten Beispiele, geht es immer um das. Und das Beispiel, das Amerika gibt seit dem Ersten Weltkrieg, ist eigentlich überall, auch in Europa, immer mehr zu einem Thema geworden. Und es geht letztlich immer um das, dass eine Elite das Gefühl hat, sie weiss es besser als die grosse Mehrheit vom Volk. Und das geht nicht.
Das geht nicht, und vor allem, du würdest doch sagen, bei eben 17 Richter wäre doch irgendwo der Gedanke da, dass man sagt, da ist so eine breite Meinungsvielfalt drin. Und gerade wenn es darum geht, ein Menschenrecht auszuweiten, anders zu interpretieren, dass das doch unter Richtern muss ein extremer Konflikt sein, eine extreme Diskussion muss bestehen. Aber nein, 16 von 17 sind sich einig gewesen.
Ja, und eben, also was einfach mal dazu kommt, die 17 Richter sind nicht für das gewählt. Sie sind nicht Parlamentarier. Sie sind nicht Gesetzgeber. Sie tun sich da nicht an Gewaltentraining halten. Also alles, was da passiert ist in Straßburg, ist ein absoluter Bruch vom Rechtsstaat. Und die Leute, die das Gefühl haben, der Europarat sei da irgendein Garant für Rechtsstaat und Demokratie, könnt das euch noch einmal überlegen. Das Gegenteil ist der Fall. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Der Bundesrat hat heute Sitzung gehabt. Und der Bundesrat hat das Gefühl, das ist ein bisschen ein ähnliches Thema. Wir wollen wieder mal ein bisschen Geld verteilen, auch wenn vielleicht wir gar nie darüber abgestimmt haben, ob wir das wollen. Um was geht es?
Ja, für den Wiederaufbau der Ukraine soll bis ins Jahr 2036 insgesamt 5 Milliarden eingesetzt werden. Das hat der Bundesrat heute an der Sitzung beschlossen. Es geht darum, dass die Schweiz ein starkes Zeichen von der Solidarität mit den Menschen setzt, die vom Krieg betroffen sind in der Ukraine. Man hat schon im ersten Schritt 1,5 Milliarden bis 2028 aus dem Budget von der internationalen Zusammenarbeit bekommen. Und das hat logischerweise für NGOs, die sich gerade so für die Entwicklungsarbeit einsetzen, ja, für einen Schock gesorgt. Zum Beispiel Allianz Süd, das ist die entwicklungspolitische Arbeitsgemeinschaft. Dort gehören mehrere Schweizer Hilfswerke dazu. Sie kritisieren den Entscheid. Sie sagen, es ist eigentlich inakzeptabel, dass man da 1,5 Milliarden aus dieser Entwicklungshilfe rausnimmt. Man würde damit die Entwicklungshilfe kurz und klein schlagen.
Genau, und da sind da halten sich eigentlich mein Mitleid in grossen Grenzen, weil die Bilanz von der Schweizerischen Entwicklungshilfe ist ja eigentlich ein Desaster. Seien wir mal ehrlich, ich weiss nicht, wo wir irgendwo wahnsinnig viel Gutes angerichtet haben. Gilt übrigens für den ganzen Westen. Alle Länder, die in den letzten 30 Jahren Erfolg hatten, was Entwicklung betrifft, haben das eher gemacht, weil sie keine Entwicklungshilfe bekommen haben. Afrika, wo wir, ich weiss nicht, wie viele 100 Milliarden der Westen auf Afrika gepumpt hat. Es bringt nichts. Entwicklungshilfe bringt gar nichts. Es ist ein bisschen ähnlich wie Sozialhilfe. Sozialhilfe bringt nichts, wenn man das einfach verstetigt. Sozialhilfe sollte eine Nothilfe sein für eine gewisse Zeit und dann ist aber fertig. Und genau das Gleiche müsse die Entwicklungshilfe gelten. Von dem her finde ich, der Bundesrat hat völlig recht. Im Prinzip finde ich das ganze Budget. Soll man streichen und alles auf die Ukraine, in die Ukraine schicken. Ist uns auch viel näher, das Land. Wir haben auch viel mehr Flüchtlinge von Ukraine. Es gibt einen guten Grund, dass wir ein Interesse daran haben, dass das Land wieder für sich kommt, dass man da ihnen hilft. Da bin ich absolut durchaus dafür zu haben. Aber wenn wir schon so viel Geld ausgeben, dann brauchen wir wenigstens eine Gegenleistung von unseren lieben Freunden in der EU. Und um das geht es nämlich. Das ist der Punkt. Wir machen das ja nicht, weil die Ukrainer uns würden betten oder weil sie irgendwie uns unter Druck setzen, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist, die Ukrainer sind sehr froh, wenn wir ihnen helfen, aber der Druck kommt natürlich von der EU. Und auch da wieder der Bundesrat wälzt sich gerade zuerst im Boden, anstatt dass er mit den Europäern jetzt mal gesagt hat, gut, wir sind doch da am Verhandeln mit den Rahmenverträgen. Ja, wenn ihr uns entgegenkommt in sehr, sehr viele wichtige Sachen, dann könnten wir auch unser Portemonnaie aufmachen für die Ukraine. So verhandelt man unter erwachsenen Menschen. Aber wir haben Kopf und Deckel. Was haben wir für Leute, die solche Verhandlungen führen? Es ist ein Elend.
Ja, er hat wirklich schlecht verhandelt, der Bundesrat, weil seit Kriegsbeginn sind schon rund 3 Milliarden Franken für den Wiederaufbau aufgewendet worden. Und jetzt eben kommt so eine nächste Tranche dort rein. Man weiss nicht, wie lange das wird gehen, wie viel man wird müssen aufwenden. Aber was man jetzt sieht beim Bundesrat, das ist fast schon bedingungslos, dass man sagt, man will Milliarden in die Ukraine schicken. Man ist aus meiner Sicht sehr vorsichtig, wie viel aus dem Budget von der Entwicklungshilfe kommt. Ich bin auch der Meinung, das soll ganz aus dem Budget rauskommen. Ich glaube, das ist die effizienteste Entwicklungshilfe, wenn man das so nennen kann, die man können im Moment leisten. Es geht immerhin um Europa. Aber man merkt natürlich, gerade bei diesen NGOs, es ist wieder die moralische Frage, die dahinter steckt, oder? Man kann doch nicht Geld für die Ukraine aus dem Fonds rausnehmen. Man muss doch der ganzen Welt helfen. Oder das Moralische, man ist da als Weltretter, ist einfach wieder dahinter. Mal schauen, wie Erfolg man damit hat.
Ja gut, und das Wandern ist einfach Eigeninteresse, weil die NGOs, die leben von dieser Entwicklungshilfe. Ein grosser Teil, das muss man einfach mal wieder rausstreichen, der grosse Teil, ein grosser Teil von diesen Geldern, die angeblich auf Afrika gehen, die gehen nicht auf Afrika, die gehen auf Bern, auf Zürich, auf Langenthal. Ich weiss nicht, wo irgendwelche vertrottelten NGOs die Hand aufmachen. Das ist ihr Eigeninteresse. Das sind Egoisten, das ist eine Egoistenorganisation. Die NGOs, die bringen gar nichts, was Afrika oder Asien oder Südamerika würde gut tun. Im Gegenteil, aber sie leben relativ gut mit den Subventionen, die der Bund angeblich in die sogenannte dritte Welt schicken will. Ja, der Bundesrat macht uns Sorgen. Nämlich auch das Friedensgipfel, das man unbedingt machen will, tut man jetzt anscheinend wirklich konkret verfolgen.
Ja, gerade heute Nachmittag hat der Bundesrat zur Pressekonferenz eingeladen. Es wird einen Friedensgipfel geben für die Ukraine am 15. und 16. Juni im Bürgerstock in Nidwalden. Und die Idee ist, dass es der Start des Friedensprozesses sein soll. Viola Amherd sagt, sie weiss nicht, wie gross der Erfolg wird sein, aber die internationale Zustimmung sei gross genug, dass die Schweiz da den Friedensgipfel veranstaltet. Sei im Sinn von der Tradition, die Hilfe, die guten Taten, die man macht. Die USA haben die Teilnahme bestätigt. Russland hingegen zum Beispiel plane ich nicht teilzunehmen.
Gut, also Russland muss ja nicht teilnehmen, weil der Krieg findet ja statt zwischen der Ukraine und Amerika. Deshalb ist es sehr gut, wenn die Ukraine und Amerikaner kommen wegen und Russland hat nichts mit dem Krieg zu tun. Also ich verstehe gar nicht, warum man je auf die Idee könnte kommen, dass man Russland einladen sollte. Nein, ich muss jetzt ja schon wirklich sagen, dass die Bundespräsidentin noch den Mut hat und sagen, sie wissen nicht, wie das auskommt. Finde ich, ja, also wirklich beachtlicher Mut. Da kommt gar nichts raus, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, Frau Bundespräsidentin. Da kommt gar nichts raus, weil Krieg kann man nicht vermitteln, ohne dass man mit beiden Kriegsparteien probiert, Frieden zu schliessen. Es nützt nichts, wenn die Schweiz mit Liechtenstein Frieden schliesst. Kann auch auf dem Bürgerstock sein und auch die Viola Amherd kann dabei sein. Es nützt nichts. Es ist so unendlich naiv, dass man schon das Gefühl hat, Kopfendeckel, für was zahlen wir diesen Bundesräten fast eine halbe Million Lohn, damit sie solche mutige Statements machen, die uns nur sehr viel kosten, die uns gar nichts bringt, wo wir einfach auch wieder irgendwelche Länder, die irgendetwas wollen von uns, da geht es auch wieder ein bisschen um die EU, etwas macht, wo eigentlich uns eben, wie gesagt, nichts bringt.
Aber es könnte natürlich katastrophal sein, der Friedensgipfel, weil 15. 16. Juni besteht das Risiko, dass es eine Hitzewelle gibt und ich weiss nicht, wie viele von diesen Teilnehmerinnen vielleicht über 65 sind und da werden natürlich ganz klar Menschenrechte verletzt. Das kann man denen doch nicht zumuten, da ja, Anfang Sommer in die Schweiz kommen. Völlig verantwortungslos.
Ja, es ist also wirklich ein sexistischer Friedensgipfel. Mhm. Das ist ganz offensichtlich. Nur Männer können teilnehmen. Und höchstens noch junge Frauen können wir teilnehmen, wie zum Beispiel Camilote könnte man einladen. Mhm. Die kann auch relativ gut verhandeln. Das wäre wahrscheinlich noch besser, als wenn da die alten Diplomaten das machen. Nein, also ich weiss gar nicht. Man verliert eigentlich das Wort, wie unendlich naiv das ist. Es ist wieder einfach eine Veranstaltung, die viel Geld kostet, wo viele Politiker und viele Diplomaten unser Geld können verbrennen im Garten und können drumherum tanzen. Das ist schön für sie, aber ich sage euch einfach, wacht auf. Es ist unglaublich, was sich Politiker rausnehmen, was sie für eine Politik machen, die nichts bringt und wirklich vor allem der Ukraine nichts bringt. Das ist ja der Punkt. Wir wollen ja im Prinzip durchaus, dass es einen Frieden gibt. Wobei, das ist also etwas, ist eine ähnliche Diskussion wie in Israel. Nein, wir wollen nicht um jeden Preis einen Frieden. Mhm. Nein, wir wollen, dass die Russen aus der Ukraine abziehen. Fertig. Und das kann man nicht mit dem Bürgerstock-Gipfeli machen. Da nützt es nichts. Sondern muss man vielleicht mal aufrüsten. Und Frau Amherd würde gescheiden mal schauen, dass ihre Armee besser funktioniert als irgendwelche Friedensgipfeli auf dem Bürgerstock. Es ist noch komisch, dass sie nicht in Brieg das organisiert. Brieg ist ja auch noch schön. Es gibt dort ein Hotel von Peter Bodemann. Der ist auch ein sehr schönes Hotel. Dort hätte es wahrscheinlich ein bisschen billiger das können durchführen. Gut. Wir sind so weit, dass wir langsam wieder aufhören müssen. Das war Bern einfach mit der Camilote und dem Markus Somm. Könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch, auf Spotify und Apple Podcast. Tönt uns weiterempfehlen, tönt uns Freunde weiterempfehlen. Das würde uns sehr freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.